Es ist unser Weihnachtsspezial-Podcast hier. Lena und ich, wir sitzen gemeinsam in unserem kleinen Studio. Ich fühle mich fast ein bisschen alleine. Weihnachten, das war immer die Zeit mit der Familie. Es war immer so diese zwei, drei Tage, wo alle zusammenkamen. Mhm. 10.000 Kilometer entfernt von der Heimat, 10.000 Kilometer entfernt von dem, was man irgendwie Familie nennt. Lena, hast du irgendwelche Kindheitserinnerungen an Weihnachten, wo du bis heute daran denkst?
Natürlich.
Also ich meine im positiven Sinn.
Ja, also viele. Was möchtest du denn für eine haben? Kleinkinderinnerung,
ja,
Teenager?
Ja, so eine Kleinkinderinnerung, wo du sagst, boah, krass, wenn ich an Weihnachten denke, das war Weihnachten für mich.
Also natürlich, bei uns als Familie hat immer ein gutes Abendessen dazu gehört. Also Weihnachten für mich war immer mein Vater stundenlang in der Küche. Und dann kam irgendwie das beste Essen ever raus. Also mein Vater ist ein sehr, sehr guter Koch und hat sich da an Weihnachten dann auch nicht lumpen lassen. Erst recht nicht.
Also ich kann mich an Weihnachten noch erinnern und es gab in meiner Kindheit gefühlt nur ein einziges Mal weiße Weihnacht. Und ich weiß noch wie heute, wie wir in diesem frisch verschneiten Ort, und das war eben gerade frisch gefallener Schnee, dann durch die Straßen gezogen sind als Familie und es hat so geknirscht unter den Füßen. Wir sind an der katholischen Kirche vorbei, das war irgendwie so Christmas, die ist nachts um 11 oder um 23:30, also es war dunkel, es war kalt und dann nach Hause auf den Ofen.
Ich liebe eh diesen Moment an Weihnachten, wenn alles vorbei ist, also wenn so... Wenn das der Nachtisch gegessen ist, jedes der Kinder sitzt in irgendeinem anderen Eck mit seinem neuen Spielzeug oder schläft schon oder sonst irgendwas. Man ist so voll gefuttert, gesättigt, aber auch irgendwie, also ich habe das immer als einen sehr friedlichen Moment im Kopf. So diese Momente, wenn der Heilige Abend eigentlich schon sich dem Ende zuneigt, wenn so 11, 11:30 wird und so dieser ganze Stress, den man doch auch als Mama ein Stück weit hat mit, oder in unserem Fall bin ich diejenige, die sich deutlich da den Stress macht halt mit Essen und dass es toll wird für die Kinder und so. Und wenn das so abfällt und man merkt, die Kinder sind glücklich auch mit ihren Geschenken und das Essen hat geklappt und die Pute war nicht so trocken und die Spätzle sind was geworden und jeder ist glücklich und satt und zufrieden. Und es ist so eine, erinnerst du dich an Weihnachten, wo die Kinder gestritten haben? Ich irgendwie nicht, weil es ist irgendwie doch immer so, zeig mal dein Geschenk. Also die Kinder haben auch heilige Haltung oft irgendwo.
Ja, wobei es ist total interessant, was du da ansprichst, weil der Heilige Abend ja irgendwie der große Tag, statistisch gesehen ist,
klar,
wo sich Familien streiten.
Ja, aber ja? Ich habe es nie so erlebt. Bei uns zu Hause schon als Kind nicht. Es war ein friedlicher Abend.
Ja, ich kann mich auch nicht daran erinnern.
Und auch hier.
Also es gab mal irgendwie Neidereien, weil der eine ein größeres Geschenk bekommen hat als der andere, aber... Also, dass es eskaliert ist, wie man das so aus Filmen kennt.
Ich glaube, der Trick ist, dass man halt nur familienintern feiert und nicht mit der erweiterten Familie. Ich glaube, das hat immer so das Potenzial, weißt du, wenn die Schwiegerfamilie noch mit dabei ist und der Onkel, den man nur zweimal im Jahr sieht.
Ja, aber vor allen Dingen, wenn deine Kinder größer sind, finde ich das dann schwierig. Wie willst du das umsetzen? Also
ja, ich meine, wir sind halt da noch nicht in der Phase sozusagen.
Da werden irgendwann schon Schwiegerkinder oder so wahrscheinlich hoffentlich dabei sein. Naja, Lena, ich will mal hier im Podcast was ausprobieren, was ich bisher noch nie gemacht habe. Aber ich will... zumindest zu diesem Spezialanlass einmal meine Schwester anrufen, mit der ich mich sehr stark verbunden fühle. Und ich bin mal gespannt, ob sie dran geht und was ihre Weihnachtserinnerungen sind. So, lass mich mal kurz wählen hier.
Da bin ich jetzt eh gespannt, ob das funktioniert. Über 10.000 Kilometer hinweg, Live-Podcast-Aufnahme.
Jetzt ist sie gerade nicht erreichbar. Naja, dann schreibe ich ihr mal eine Nachricht und sage, ich will, sie soll mich nochmal anrufen.
Ich habe noch eine Kindheitserinnerung, die ist auch ganz, ganz fest bei mir verankert. Wir waren in der Vorweihnachtszeit immer mit meinen Eltern in Heilbronn, in der Innenstadt, shoppen im weitesten Sinne. Also halt meine Mutter sämtliche Sachen erledigen, mein Vater irgendwelche Sachen noch einkaufen und so weiter. Und wir Kinder natürlich im Schlepptau. Und eines Tages waren wir da in so einem... Geschenkeladen oder in einem Spielzeugladen eigentlich, ich weiß gar nicht, ich glaube, den gibt es gar nicht mehr. Da war so ein alteingesessener Heilbronner Kinderspielzeugladen. Und da gab es von Barbie ein Barbie-Auto mit Pferdeanhänger. Und ich war schockverliebt. Also es war so, ich musste, so alt wie die Mila jetzt gewesen sein, so 8 oder so, ja. ein wunderbar rosafarbener Wagen. Es war, glaube ich, sogar ein oder zwei Pferde dabei. Und das Ding war, wenn man diese Pferde hinten reingestellt hat, vielleicht kennt es der ein oder die ein oder andere von euch noch, wenn man die Pferde hinten reingestellt hat in den Pferdewagen und den gezogen hat oder geschoben, der hat auch so ein Auto dabei, was ihn gezogen hat, dann sind die Pferde so hoch und runter gegangen. Jetzt hat es so einen Mechanismus drin, dass die so ein bisschen gewackelt haben, die Pferde.
Ja, ich kann es mir vorstellen.
Ah, herrlich. Und dann hatte das so eine, an der Seite von dem Wagen konnte man so eine, wie heißt denn das, so ein Sonnenverdeck rausziehen. Und dann konnte man so Tische rausmachen, auch alles aus der Seite. Das war so, man konnte praktisch einen Ausflug mit Auto und Pferd machen. Und es ist natürlich so, das kindliche, boah, das will ich haben. Und meine Mama direkt, vergiss es, das ist viel zu teuer. Ich meine, die Sachen sind ja auch immer unverhältnismäßig teuer dafür, dass es einfach nur ein Haufen Plastik ist. Aber es war sofort ganz klar, das ist einfach jenseits von, geht gar nicht. Und wer mich kennt, ich glaube, ich bin wirklich schwer zu überraschen, weil ich irgendwie meine Augen und Ohren überall habe und auch ganz viel so zwischen den Zeilen mitkriege. Aber an dem Heiligabend bin ich echt fast aus allen Wolken gefallen, als tatsächlich mein Vater reinkam und er hatte eine Decke über diesen, so ein großer Karton, so eine Decke drüber gemacht. Wahrscheinlich war es einfach viel zu viel, das einzupacken. Dann hat diese Decke runter und darunter war diese Barbie-Pferdeanhänger mit Wagen. Und es war wirklich, glaube ich, auch eins der Geschenke, wo ich am meisten mitgespielt habe. Also ich habe ohnehin sau viel Barbie gespielt. Barbie und Puppe, das war mein Leben. Ich weiß nicht, wahrscheinlich echt 10 Jahre lang, wenn es reicht. Also der wurde wirklich auch tot gespielt, der Wagen. Also komplett.
Okay.
Ja, es war wirklich ein sehr, das war das die größte Überraschungsgeschenk. Also ich meine, eines der wenigen Geschenke, an die ich mich auch noch erinnere. Also das hat schon einen Impact gehabt, weil ich meine, man erinnert sich ja, glaube ich, nicht an so viele Geschenke, die man bekommen hat. Also ich zumindest nicht, aber das ist hängen geblieben auf jeden Fall.
Also ich hatte auch mal ein Geschenk bekommen, das mit einer Decke abgedeckt war, weil es zu groß war.
Ja.
Und ich hatte irgendwie gehofft, dass es mein Geschenk ist. Und es gab noch viele andere Geschenke und die waren verpackt und so weiter. Und dann wurde die Decke gehoben und dann war da eine Holzwerkbank drunter. Ja, aber mit der habe ich auch viel gespielt. Das hat mir riesen Spaß gemacht. Also so Werkzeuge dazu und
naja.
Einmal ist dann an Weihnachten ein bisschen doch dann eskaliert, schief gegangen. Da habe ich dann eine Handbohrmaschine bekommen. Ich glaube, es war ein Jahr drauf oder so. Also zu meiner Werkbank habe ich dann so eine Handbohrmaschine bekommen. Und ich hatte halt, auch jetzt nicht in böser Absicht, ganz im Gegenteil, im Hausgang war Linoleumboden verlegt. Und dann habe ich halt, also es hat mich selber überrascht, dass dieser Bohrer so
so gut da reinkleidet.
Ja, dass er so einfach so weich
so eine sanfte, und sanftes so ein Loch
gleichmäßiges
macht.
Loch da reinmacht. Das war also so irgendwie total, boah, Mist. Und ich konnte es dann halt auch gar nicht mehr rückgängig machen. Ne? Du kennst ja dann den Moment, wo es dann zu spät ist, ja? Also es war nur so eine halbe Umdrehung und hab dann so, wie so rausgeschnitzt, so ein Loch Linoleum. Wir kriegen das jetzt wieder zu.
Spucke drauf.
Ja, so ungefähr. Und dann habe ich es gelassen, nichts gemacht. Einfach, es war auch keine böse Absicht, sondern es war einfach nur, ich musste halt an Weihnachten irgendwie den Bohrer ausprobieren.
Natürlich.
Wie soll ich sagen, irgendwann, Wochen später, hat mein Vater den Hausgang gekehrt. Und hat mich dann meinen Hausgang zitiert, weil er beim Kehren irgendwie Dreck auf dem Boden gefunden hatte, den er erstmal nicht weggekriegt hat, um das festzustellen.
Das Loch lässt sich gar nicht wegkehren.
Das lässt sich nicht mehr wegkehren. Oh Mann, ich sag's dir. Es war wirklich ein Elend. Naja, so war's.
So war's.
Aber also die Weihnachtsmomente, die fand ich auch immer sehr, sehr berührend oder es hat mich hab positive Erinnerungen daran und wir hatten auch immer das gleiche Ritual. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war. Wir hatten immer das Ritual, dass wir gegessen haben, dann gab es die Weihnachtsgeschichte, meistens hat die der Opa vorgelesen, dann gab es eine Dankbarkeitsrunde. Jeder durfte sagen, für was er dankbar ist an dem, also jetzt was ja. Und dann gab es Geschenke.
Und dann gab es Nachtisch.
Ja, aber jetzt pass auf, du musst überlegen, wir waren ja 9 Kinder.
Ja.
Mama und Papa, Opa und Oma waren eigentlich immer da, meistens auch ein Onkel, Tante. Also es waren an Weihnachten dann schon so an die 15, 20 Leute da. Und das hat sich als gezogen, weil es war bei uns so geregelt, dass jeder dem anderen persönlich das Geschenk gibt und man wartet.
Finde ich voll schön.
Ja, ja, ja. Also die kleine Schwester, die ganz kleine, hat angefangen, dem großen Bruder so ein Geschenk, dann der Schwester und so weiter, wer halt ein Geschenk hatte. Und dann hat man so ein Geschenk nach dem anderen durchgemacht und jeder hat es gefeiert. Mhm. Ja? Und wenn dann die Kleinste fertig war, dann kam die Nächste dran und so weiter. Ja. Und dann hoch bis zum Opa, der dann seine Geschenke verteilt hat. Ja? Aber das kann er sagen, der war dann halt knapp vor Mitternacht.
Ja,
bis dann alle
ich war
Geschenke
ja da auch verteilt. Dabei schon.
Ja, also es war wirklich eine schöne Zeit. Also ganz, ganz toll. So, ganz kurz, Lena, ich muss hier mal kurz unterbrechen, weil meine Schwester zurückruft. Jess, ich grüße dich. Hi, bleib mal dran, bleib mal dran. Also das haben wir bisher, glaube ich, auch noch nie gemacht. Aber wir haben dich live im Podcast. Ich habe dich hier mit auf meinem Mischpult live dabei. Und Lena und ich haben uns gerade unterhalten, was uns an Weihnachten so gut gefallen hat. Erinnerungen aus der Kindheit. Da war dabei, dass wir im Schnee mal spazieren gegangen sind, weil es frisch geschneit hatte. Da war dabei, dass ich eine Werkbank bekommen habe. Und da war die Geschichte dabei, dass ich mit diesem Werkzeug versehentlich im Hausgang ein Loch in den Boden gebohrt habe, was dann Wochen später aufgefallen ist. Vielleicht kannst du dich noch an die Szene erinnern. Naja, also erstmal frohe Weihnachten dir und dem Ben und der ganzen Family und den Gästen und unserem Bruder Apple, der ja bei dir ist an Weihnachten. Und vielleicht willst du ja auch noch mal ganz kurz unseren Zuhörern sagen, was deine schönste Weihnachtserinnerung ist.
Grundsätzlich oder aus der Kindheit? Aus der Kindheit muss ich sagen, meine absolut einprägsamste Weihnachtserinnerung ist, dass jedes Weihnachten mein Bruder Benjamin einen Wassereimer neben dem Feuerwehrmann, neben dem Baum gestellt hat, aufgrund der doch echt Kerzen, die wir verwendet haben. Und der großen Angst, die du hattest, dass wir Dinge haben können. Also wir haben uns immer sehr, sehr sicher gefühlt. Die schönsten Weihnachten tatsächlich, haben wir die Tage erst gesagt, das vermissen wir voll, waren bei euch.
Oh,
dass wir
Jess.
Gemeinsam... Mm.
Ach, wir haben auch den allerschönsten...
Das war einfach ein Traum, gell?
Den allerschönsten...
Aber vielleicht irgendwann mal wieder.
Hast du Mila irgendwo gesehen?
Du, ich habe die Mila irgendwo gesehen, aber die ist jetzt hier gerade nicht bei uns im Podcast-Studio. Aber ich rufe dich später nochmal an, dann darfst du gerne mit dir reden.
Sag liebe Jess. Grüße an den Podcast.
Ja, ich glaube, das ist ja gut angekommen. Und von dir auch, ja. Jess, also okay. Wir haben gerade eben, bevor wir hier losgelegt haben, gesagt, es ist zwar schön hier, aber wir wären am liebsten jetzt bei euch. Und das kann ich von ganzem Herzen sagen.
Ja.
Und es freut mich, dass du zumindest ganz allein bist, dass ein Teil der Family bei dir ist. Und ich bin mir sicher, es kommt wieder Weihnachten, wo wir zusammen verbringen werden.
Yes, please. Das wäre richtig toll.
Im Moment können wir nur gemeinsam einen Podcast verbringen, aber umso besser, dass das mal geklappt hat. Jess, fühl dich gedrückt. Liebe Grüße und euch ein schönes Fest.
Euch auch.
Wenn die deine kleine Tochter nachher nochmal anruft, liebend gern, dann gebe ich es auch weiter an die Mila. Die wird sich auch riesig freuen. Ansonsten machen wir hier mal weiter mit unserem Podcast und in wenigen Minuten kannst du diese Nachrichten dann auch über Apple Podcasts abhören. Wir wünschen euch alles Gute zu Weihnachten und ich hoffe, dass es das nächste Weihnachtsfest ist oder eins der nächsten Weihnachtsfeste, wo wir wieder zusammen sind und das gemeinsam verbringen.
Das war ein Traum. Macht's gut, ihr Lieben. Ja.
Ciao.
Ciao.
Ja, meine Güte. Warum ist Familie so wichtig? Warum ist Weihnachten so wichtig für die Familie?
Keine Ahnung. Tradition.
Tradition?
Ich meine, Weihnachten ist ja auch nur dann schön mit der Familie, wenn man es eben auch schön hat mit der Familie. Also ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die Weihnachten fürchten.
Ja.
Den Stress und die Zwistigkeiten und auch dieses nie allen recht machen zu können, weil wenn die einen einlädst, sind die anderen eingeschnappt und wenn die anderen einlädst, sind die anderen eingeschnappt und Dann gibt es ja auch immer wieder so Familien mit völlig unterschiedlichsten politischen Ansichten, wo einfach so ein Zusammentreffen natürlich auch immer so ein Riesenkonfliktpotenzial birgt.
Absolut.
Dann gibt es auch Verwandtschaft, die einfach nie gelernt hat, sich zu benehmen und auch sich nicht Gedanken darüber macht, was sagt man zu anderen Menschen, was sagt man nicht. Was es natürlich auch dann schwierig macht, gemeinsam an einem Tisch zu sitzen. Und viele sagen ja, das ist dann nur mit ausreichend Alkohol zu ertragen, so eine Verwandtschaft.
Und interessant, das gab es bei uns daheim nie. Ja. Gab es bei euch?
Nee.
Also bei uns nie. Ich kann mich nicht erinnern, dass es auch nur ein Rotweinglas gab bei meinen Eltern.
Vielleicht, wo wir älter, also älter im Sinne, wo wir schon Familie hatten, dass da als mal an Weihnachten Wein gab oder das, aber.
Ja. Als wir dann bei uns später gefeiert haben mit Freunden, da gab es, glaube ich, ab und zu mal einen Rotwein zum guten Brand dazu. Aber dass man den Abend nur im Suff erträgt, also das kann ich gar nicht
verstehen. Was für mich eine interessante Phase war, wo meine größeren Geschwister dann nach der Weihnachtsfeier nochmal weg sind, sich mit ihren Freunden treffen, um irgendwie noch selber zu feiern oder im Dorf, in der Kneipe, im Jugendtreff abzuhängen oder sowas. Mhm. Da dachte ich immer so, krass, jetzt geht's zu Ende. Also wie kann man denn an Weihnachten, nachdem alles so schön war, noch weggehen, weil man noch das Bedürfnis hat, seine Freunde zu sehen? Das war für mich immer so, da war ich halt auch Teenie. Ich hatte halt keine Freunde.
Ich glaube, Weihnachten kann auch ein sehr, sehr trauriges Fest sein.
Auf jeden Fall.
Wenn man alleine ist. Ich habe interessanterweise die Tage über meine Großmutter nachgedacht, weil die das erste Mal Weihnachten alleine feiert, ohne meinen Großvater, der dieses Jahr verstorben ist. Ich dachte mir so, im Blick auf meine Beziehung mit dir, vielleicht gehst du früher, vielleicht gehe ich früher, ich weiß es nicht, aber was macht man dann das erste Mal Weihnachten allein da sitzen?
Weißt du, was man dann macht? Dann hat man sich hoffentlich nicht mit all seinen Kindern die Beziehung gegen die Wand gefahren oder hat gute Freundschaften kultiviert über die Jahre zuvor. Ich glaube, ein Problem hat man dann, wenn man beides irgendwie vernachlässigt im Laufe des Lebens.
Würde ich gar nicht so ganz unterschreiben, weil es gibt Situationen, zum Beispiel, dass alle Kinder aus dem Haus sind und die sind auch weg. Also ich meine, ich bin auch jetzt weg. 10.000 Kilometer trennen mich von der Heimat.
Klar.
Und es könnte auch sein, dass du dich gut mit deinen Kindern verstehst, aber es sind einfach, die sind weg, physisch weg. Mhm. Und dann kommt noch was dazu mit den Beziehungen, da gebe ich dir schon recht. Aber es kann dir die Situation passieren, und das habe ich eben in den Jahren gesehen, wie mein Großvater dann immer älter wurde, der war 1930 geboren, da sterben die alle Freunde außenrum weg. Ja, also der war am Ende der letzte oder vorletzte aus seinem Jahrgang aus der Schule. Und natürlich hatte der Freunde und natürlich, aber mit den Jahren sind die alle, die sind alle weggestorben. Ja. Und von daher, glaube ich, gibt es schon die Situation, du weißt ja, ich habe oft am 25. Dezember hausärztlichen Notdienst gemacht. Mhm. Und das war immer eine besondere Zeit, weil natürlich über die Weihnachtsfeiertage war viel Arbeit, man hat viele Leute besucht. Es gab Leute, die sind da auch verstorben, da habe ich auch Leichenschauen gemacht. Das war auch immer irgendwie was Besonderes, an Weihnachten zu gehen. Und aber eben auch ein ganz großer Fokus waren die Altersheime. Die Altersheime haben ja dann praktisch den zweiten Tag schon keinen Hausarzt mehr gehabt. Manchmal haben die Hausärzte die Woche vorher auch schon zugehabt. Mhm. Das heißt, der Hausarzt, der eigentlich das Altersheim versorgt hat, war dann weg. Und dann wurde ich oft so an den Feiertagen in Altersheime gerufen. Und die Leute, einige hatten dann, das hast du ja gesehen, die saßen dann mit der Familie zusammen. Aber da gab es viele, die waren auch ganz, ganz allein. Mhm. Ganz allein. Und ich erinnere mich an zwei Szenen waren es, glaube ich, sogar. Zweimal habe ich das erlebt. Ich weiß nicht immer, ob es genau Weihnachten war, aber ich meine, das eine auf jeden Fall war Weihnachten. Da bin ich in die Nähe von Löwenstein in Altersheim gerufen worden. Und da stand im Eingangsbereich ein Klavier. Und ich kann auf zwei Duren spielen, also C und G-Dur kann ich Klavier spielen, das ich mir mal so selber beigebracht habe. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe einfach ein paar Minuten Klavier gespielt. Und wie ich fertig war, hatten sich die Leute also um das Klavier rumgestellt oder waren stehen geblieben und oben, es war so ein offener Eingangsbereich, oben in der ersten Etage konnte man so runterschauen, da standen sie oben am Geländer und haben dann runtergeschaut, wer da Klavier spielt und haben dann zum Schluss applaudiert. Das war so ein total rührender Moment für mich, weil ich bin kein Klavierspieler. Ich bin ein bisschen musikalisch und ich habe so ein bisschen halt dann bist du ja auf Klavier rum. Aber irgendwie hat diese Musik was ausgelöst. Und ich glaube, es war so ein kleines Geschenk irgendwie für die Einsamen. Weihnachten kann auch ganz anders sein, kann auch ganz einsam sein. Ich habe das, wir haben nie partizipiert, weil wir uns ja selber immer um unsere Freunde, unseren Freundeskreis, sag ich mal, gekümmert haben oder Freunde hatten und da auch Familie und Freunde zusammen Weihnachten gefeiert hat. Aber du weißt, in unserer Stadt gab es von der Operation Mobilisation, der Missionsorganisation, jedes Weihnachten in der alten Melzerei für Menschen, die keine Familie haben, ein Weihnachtsfest.
Und da war immer was los.
Immer. Die Bude war immer voll. Ja. Und ich fand das so eine super Idee, auch wenn wir das jetzt aktiv nicht unterstützt haben, aber Freunde von uns haben das unterstützt und ich habe diese Idee wirklich gemocht und ich dachte, wie toll, für Menschen, die völlig allein an Weihnachten sind, die niemanden haben, die einsam sind, ein gemeinsames Essen zu organisieren, Weihnachtsgeschenke, ja, eine Andacht zusammen. Also ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll.
Ja. Ja, und ich glaube, es ist auch, das praktizieren wir ja im Prinzip auch schon seit immer, einfach das Haus auch offen zu haben für andere Menschen. Also nicht so zu sagen, wir als Familie nur und da darf keiner mit rein in den Kreis, sondern auch da einfach auch Gastfreundschaft zu üben und gerade an Heiligabend zu sagen, hey, das Haus ist offen. Und ja, ob jetzt noch ein Teller mehr oder weniger am Tisch steht, macht es dann auch nicht mehr, macht dann auch nicht mehr groß was aus. Und ja, also ich finde es total schön, mit vielen Menschen Weihnachten zu feiern. Es gehört für mich auch irgendwie zusammen. Es ist ganz süß, jetzt dieses Jahr feiern wir mit allen Freiwilligen von hier und einer Studentin noch und sind ungefähr 15, 16 Leute. Und die alle so, können wir dir dann was helfen? Sollen wir beim Kochen helfen? Und ich denke mir jedes Mal, ja, das ist eigentlich ein großes Sonntagsessen. Mehr ist es ja nicht, ja. Also ich meine, klar, wir sind nur zu siebt in Anführungszeichen.
Also wenn
nur
wir in Deutschland gefeiert haben, dann waren gut und gern 50 Leute da.
Ja, eher mehr. Genau. Also ja, ich werde erst richtig warm, glaube ich, bei den Mengen. Hat natürlich oft auch das Problem, gerade am Anfang unserer Ehe gehabt, dass ich immer viel zu große Mengen gekocht habe. Wo wir dann plötzlich nur zu zweit waren. Das wird auch, glaube ich, mal eine ganz schöne Umstellung, wenn alle Kinder aus dem Haus sind, wieder kleinere Mengen zu kochen. Im Moment werden die Mengen ja immer größer noch, dank steigender Teenagerzahl im Haushalt.
Ja.
Aber ja, also für 15 Leute ist jetzt wirklich, das ist noch in der Spaß, im Spaßbereich.
Also was ich schon sehe, unser Haus in Deutschland war ja so gebaut, dass alles offen war und dass man wirklich auch für 50 Leute bequem Platz hatte. Also es war, der untere Stock war Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, ja, wie nennt man das? Eingangsbereich, Ofen, Zimmer. Das war alles um so eine zentrale Säule rumgebaut. Und dann ging es nochmal raus auf den Balkon, der sich so ums Haus rumzog, ebenerdig übergehend in die Terrasse. Und man hatte da also problemlos mit 50 Leuten genügend Platz. Es war ja auch so, dann ist einer mal früher gegangen, der andere später gekommen.
Ja, die Kinder waren immer irgendwo.
Die Kinder sind rumgewuselt, haben gespielt. Und es war toll, war wirklich toll.
Ja.
Und am großen Esszimmertisch.
Der fehlt mir oft hier. Also unser Tisch hier ist definitiv eigentlich zu klein. Für uns sieben ist er top.
Ja.
Einer mehr geht noch und dann ist eng.
Also diese Geschichte, wie wir zu diesem riesigen Tisch gekommen sind, das ist ja auch nochmal so eine Geschichte, eine ganz besondere Geschichte. Es war Frühling, Lena und ich sind losgezogen nach, ich glaube, Heidenheim. War das Heidenheim?
Nee, das war nach Mannheim.
Also schon so ein Stückchen weg. Normal fahre ich nicht so weit, aber wir sind da in ein Möbelhaus, das du irgendwie auf dem Schirm hattest, weil das einen skandinavischen Einrichtungsstil hatte. Die Tage hatte jemand gesagt, IKEA. Nein, es war kein IKEA. Ganz andere Liga, Preisliga. Auf jeden Fall ein wunderschöner Tag mit dir und einem unserer Kinder.
Mila.
Die Mila.
Die waren als Baby.
Ja. Wir sind da hingefahren, haben in diesem Möbelhaus, das jetzt nicht übertrieben groß war. Und zwar zweistöckig, glaube ich nur, aber wirklich sehr exklusive Möbel, sehr schöne, stilistisch schön gemacht.
Das heißt die Lagerhalle, und das war auch in so einer alten Lagerhalle.
Richtig.
In Viernheim.
Viernheim. So, genau.
Sehr zu empfehlen, sehr da nettes Personal.
Haben wir dann, das stimmt. Das ist mir damals auch aufgefallen. Und zwar jetzt nicht aufdringlich nett, sondern wirklich einfach nette Menschen. Ist richtig, ist wirklich wahr. Das war so ein junges Team, waren gar nicht so viele Verkäufer auch da. Aber wir haben dann da eine Zeit lang uns Möbel angeguckt und haben uns dann da auf die Couch gesetzt und so und haben Kaffee angeboten gekriegt. Das war, also waren auch die ersten, irgendwie die ersten Sonnenstrahlen nach einem langen Winter so. Es war endlich mal ein bisschen warm.
Und es war einer der ganz wenigen Tage in diesem Baujahr, wo wir zusammen verbracht haben. Also wo du nicht, ich nicht daheim den Laden geschmissen hast und du komplett auf der Baustelle warst.
Das stimmt. Wir hatten mal wieder Zeit füreinander. Ja. Also es haben ganz viele Faktoren zusammengepasst und vielleicht habe ich deswegen diesen Moment auch so positiv in Erinnerung.
Ich denke, du hast ihn so positiv in Erinnerung, weil du auf der Couch eingepennt bist, während ich die Mila gestillt habe und einfach ein kleines, sanftes Mittagsschläfchen gemacht hast, nachdem du deinen Kaffee gekriegt hattest, ja. Und einfach den seligen Schlaf eines hart arbeitenden Mannes geschlafen hast. Ja, war ein sehr schöner Moment. Ja,
wir waren dann noch etwas außerhalb in so einem Lagerverkauf. Ich glaube, das war irgendwie assoziiert mit dem... Mit der Lagerhalle?
Nee, war ein anderer Laden. Da hatten wir dann in Viernheim in diesem Einkaufszentrum war so ein kleiner Laden, so wie das Depot oder sowas. Aber
stimmt,
klein.
Stimmt, was du sagst.
Hieß anders. Und die hatten einen Stuhl, ein Schaufenster von Stühlen, wo wir halt aber 10 oder 12 gebraucht haben. Und dann haben sie gesagt, die haben wir jetzt hier nicht vorrätig, aber sie haben uns dann zum Lager geschickt. Und dann haben wir da im Lager die
Und es war eigentlich ganz toll gelegen, landschaftlich toll gelegen, in so einem Seidental.
Ja, ja, ganz spannend.
Eine schöne Schlucht und so. Auf jeden Fall haben wir dort auch unseren großen Küchentisch gekauft. 2 Küchentische eigentlich. Und das sollte so ein italienisches Modell werden. Eiche mit eine dünne Eichenplatte, die so ein bisschen schräg nach unten geschliffen war, damit das Tischblatt dünn aussieht, sehr elegant aussieht. Das Ganze geölt mit einem Aluminium Fußgestell in U-Form. So hatten wir das uns rausgesucht und da hatten auch die Stühle gut dazu gepasst.
Alles dazu gepasst.
Aber die Woche drauf, wir hatten auch die Bestellung schon aufgegeben und es war schon alles angeleiert, auch die Couch dazu und was weiß ich und den Couchtisch und die Lampe für das Wohnzimmer und so. Einen Haufen Zeug halt bei diesem einen Laden bestellt. Die Liste schön abgestimmt, hat super gepasst. Und dann habe ich aber gehört, dass in Zinsheim eine Behindertenwerkstatt auch Möbel baut. Und dann bin ich da zum Herrn Brinkle hin und habe mir diese Behindertenwerkstatt angeguckt. Das war für mich damals ein sehr besonderer Moment. In Mosbach gibt es ja viele Menschen mit Behinderungen durch die Johannesanstalten. Das heißt, man hat als Mosbacher immer Kontakt mit Behinderten. Aber dort bin ich das erste Mal so auf eine Arbeitsstätte von Behinderten getroffen. Also die Tür ging auf, das weiß ich noch wie heute, es war ein Schreinerbetrieb. Der Brinkle war ein Schreiner, der dort behinderten Menschen mit Down-Syndrom und anderen Erkrankungen die angeleitet hat bei der Holzarbeit. Und ich wollte mir da erstmal ein Bild davon machen, mal gucken, was das für ein Laden ist. Aber was ich sehr beeindruckend fand, ist, mit welcher Geduld und mit welcher Ruhe dieser Mann mit diesen behinderten Menschen umgegangen ist. Das war wirklich beeindruckend. Die Zeit lief dort anders. Ich bin da rein und irgendwie, es war nur noch halbe Geschwindigkeit. Und zwar, es war angenehm einfach. Naja, dann kam aber eben dieser Wunsch in mir hoch, dass wir diesen Küchentisch eben genauso wie ich es gesagt habe, mit einem dünnen Eichenbrett, schön geschliffen und so geölt, dass wir das dort machen lassen. Und der Herr Brinkle hat mir dann ein Angebot gemacht, das äquivalent war vom Preis wie das Modell, das wir eigentlich über dieses Verkaufshaus, dieses Möbelhaus in Italien hätten bezahlen müssen für diesen Tisch. Das war ein italienisches Modell. Sodass ich den Verkäufer angerufen habe und ihm die Situation geschildert habe. Gesagt habe, es tut mir echt leid, ich möchte diesen Tisch abbestellen. Es ist ein sehr, sehr schöner Tisch, aber wir möchten eine lokale Behindertenwerkstatt unterstützen. Die bauen Möbel, die können so einen Tisch bauen. Ich habe ein Angebot von denen, das ist gleichwertig vom Preis. Und bitte nehmen Sie uns das nicht übel Und das fand ich so beeindruckend, dieser Verkäufer damals war von dieser Geschichte so angetan, dass er mir sogar die Pläne, die Baupläne von diesem Tisch besorgt hat. Mhm. Also das fand ich schon außergewöhnlich. Wirklich außergewöhnlich, ja. Also der hat im Prinzip Verlust gemacht, weil ich diese Bestellung storniert habe. Einen großen Teil von dem, was wir da irgendwie so einen größeren fünfstelligen Betrag, den wir da auf der Rechnung hatten, bei dem deutlich reduziert, diesen Designertisch abbestellt und der besorgt mir für diesen Tisch die Baupläne, damit eine Behindertenwerkstatt in Sinsheim mir genau diesen Tisch nachbauen kann. Mhm. Weil ihn einfach auf einer menschlichen Weise ihn das berührt hat, ja. Und ich werde diesen Moment nie vergessen, wie die diesen Tisch ausgeliefert haben. Wochen später kamen die ja dann, unser Esszimmer war da noch leer, wir haben da noch nicht gewohnt. Und dann kamen die, haben diesen Tisch da reingetragen. Du warst auch dabei, glaube ich.
Ja,
war ein
schöner Moment.
Und so Down-Syndrom, Männer, die dort diesen Tisch gefertigt hatten, kamen dann mit ihrem Chef und haben das, was sie da gebaut haben, ausgeliefert. Haben das zu uns da die Treppe runtergetragen und ins Haus rein, haben es zusammengeschraubt.
Fertig montiert.
Aber stolz wie Bolle. Stolz wie Bolle.
Auch toll geworden.
Toll geworden, ja. Und natürlich muss man sagen, der Tisch war von der Oberfläche jetzt nicht so eben geschliffen wie das Designermodell aus Italien und hatte an der einen oder anderen Stelle eine Riefe drin und so. Aber der Tisch hatte eine Geschichte. Und das war mir so viel mehr wert, weil dieser Tisch hat einfach für mich einfach in Menschlichkeit gesprochen. Das war ein Herzensprojekt einfach. Mhm. Und es hat mir immer Spaß gemacht, wenn dieser Tisch voll war. Voll mit Sachen, die Lena gekocht hat, weil sie einfach am besten kochen kann. Und voll war mit Gästen, die sich rund um diesen Tisch gesetzt haben. Um diese Tische, es waren ja zwei, die wir da zusammengebaut hatten. Die haben dann da noch einen Kaffee getrunken, du weißt es noch, ne? Mhm. Ich nehme auch noch einen Kaffee und dann sind sie wieder abgezogen. Die Schreinerlehrlinge oder Gehilfen oder ja, es sind ja eher Hilfsarbeiter gewesen. Also so kam dieser Tisch in unser Haus, der sich ab diesem Zeitpunkt dann mindestens einmal, wenn nicht zweimal im Monat, gefüllt hat mit Gästen. Wahrscheinlich häufiger. Also das war ja so ein Steckenpferd von der Lena. Anlässe zum Feiern gibt es immer. Also kann man immer feiern.
Wenn nicht, erfindet man was.
Ja, genau. Also Geburtstage.
Das wäre ja eigentlich, für hier wäre es perfekt, ne?
Toll.
Hier feiern die ja alles.
Toll. Aber es ist genau wie du sagst, es ist heute, obwohl wir ein recht großes Esszimmer oder Esszimmer-Küche-Bereich haben, es ist einfach zu eng für 50 Leute. Außer es ist wirklich Sonnenschein und du kannst dann auf die Terrasse und im Garten
in der kleinsten
und so weiter.
Hütte. Das wird dann halt gemütlich.
Ja, ein schöner Satz. Sag das nochmal.
Was?
Platz ist in der kleinsten Hütte.
Ja.
Ja.
Ich meine, wir haben hier auch schon 20, 30 Leute locker da gehabt, wenn wir die Kaffee trinken mit den Volontarios. Zum Anfang gibt es immer so einen mit den Pateneltern.
Stimmt.
Kaffee trinken, da kommen wir auch gut auf 30, 40 Leute eigentlich mit Kindern und Co. Hier ist ja das Glück, dass das Wetter eigentlich immer toll ist. Also du kannst die Kinder immer in den Garten schicken und denen ein Stück Schneckennudel in die Hand drücken und sagen, komm wieder, wenn du Durst hast oder Hunger. Ansonsten geh spielen. Ja, es geht schon. Ich meine, im Haus selber, klar, ist es beengter, aber auch noch weit davon entfernt, eng zu sein. Also, ja. Es ist gemütlich.
Ja. Trotzdem vermisse ich manchmal unser Esszimmer, unser Haus.
Es ist halt auch so. Einmal an Heiligabend. Vor Heiligabend war Bennys Schwester mit Familie schon bei uns eingezogen, für über die Feiertage zum Bleiben. Und der Benny war auf einer Fortbildung, Notarztkurs oder sowas, war Anfang Dezember. Und ich gehöre ja zu den Menschen, die...
Da war ich, pass auf, in Berlin, habe den Intensivtransportschein gemacht, weil mein großes Ziel ja war, eines Tages Notarzthubschrauber zu fliegen.
Gut, da warst du jedenfalls nicht da. Aber Bennys Familie war eben schon da zum Teil. Und es war Anfang Dezember. Die waren wegen einer anderen Familienfeier noch da. Die kamen dann auf Heiligabend wieder. Aber an diesem Wochenende waren sie eben auch da und du warst nicht da. Und ich gehöre zu den Menschen, die den Weihnachtsbaum schon gerne Anfang Dezember stehen haben, dass man auch richtig lange was von hat und nicht erst an Heiligabend aufstellt. sodass wir die Chance genutzt haben an dem Wochenende, wo du nicht da warst und einen schweineteuren Weihnachtsbaum beim Hornbach gekauft haben. Der war so sauteuer und der war so schön. Das war der schönste Weihnachtsbaum ever, weil halt natürlich kaum jemand um die Zeit schon einen Weihnachtsbaum kauft und die hatten schon so ein paar da halt. Der war so toll. Wir haben noch wunderschöne Fotos von diesem tollen Baum. Und den hat dann mein Schwager schon schön auch den Stamm so spitz gehackt und so. Und wir haben den schon geschmückt und alles, dass alles fertig war, bis du wieder gekommen bist nach dem Wochenende. Und dann haben wir uns wochenlang über diesen tollen, schönen Baum gefreut, der wirklich gut da stand, auch immer noch bis Weihnachten und bis nach Weihnachten. Das war, ja, der wäre stärker umkämpft gewesen, wäre der Vater an der Investition mit beteiligt gewesen. Du,
also ich weiß ja jetzt den Beiß nicht. Aber Lena, ich will dir auch noch eine Geschichte dazu erzählen, ja? Vielleicht erinnerst du dich noch, als wir noch ganz arme Studenten waren, ja, und noch bei Meier im Block gewohnt haben.
Damals, als wir dachten, zu zweit Weihnachten zu feiern, wäre schön. Und dann nach der Bescherung, die irgendwie 3 Minuten ging, gemerkt haben, ist noch viel Abend übrig.
Das war unser erstes gemeinsames Weihnachten.
Ja. Ja.
Das haben wir beide alleine gefeiert.
Naja, wir sind danach dann noch zu deinen Eltern. Da ging dann eigentlich die richtige Feier erst los, weil es war uns so stinkelangweilig.
Okay.
Aber du hattest mir einen Baum besorgt.
So, und das wollte ich gerade sagen. Da
erinnere
ist
mich,
so
ja.
ein Landwirt mit einem Traktor und mit einem Anhänger voll mit Bäumen durch die Nachbarstraße gefahren und hat mit dem Mikrofon rumgeschrien, so wie hier.
Das war bestimmt einer aus Limbach oder so. Weißt du, aus dem
und dann bin ich da auf die Straße, in die Nachbarstraße gelaufen und habe einen Weihnachtsbaum gekauft. Also, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich meine mich erinnern zu können, 38 Euro.
Ja, das ist, glaube ich, vernünftig.
So war der Preis. Und mein BAföG war damals 530 Euro. Also nur einfach mal so für die Hausnummer. Es war ungefähr ein Zehntel der Kaltmiete. es hat saumäßig wehgetan.
Ja.
Saumäßig wehgetan.
Aber es kam aus einem liebenden Herzen.
Volle Kanne.
Weil ich
und wir hatten sogar Kugeln.
Du oder und du so eine Kette mit so...
Ja.
So eine Goldkette hast du noch dran gehängt.
Ja, ich weiß. Also ich hatte ihn auch geschmückt.
Ich hatte ihn auch geschmückt, ja. Sehr schön.
Weil
ich hatte halt, wir hatten nie einen Weihnachtsbaum als Kind. Bei uns gab es diese Tradition, Weihnachtsbaum zu haben, gab es nicht. Bei meinen Großeltern gab es immer einen. Bei den anderen, weiß ich gar nicht. Aber bei der einen Oma gab es immer einen Weihnachtsbaum. Und ich fand es dann als Kind immer so schön, einen Weihnachtsbaum zu haben, aber... Familie Stahl hat keinen Weihnachtsbaum
also
gehabt.
Also bei uns gab es einen Weihnachtsbaum und ich hatte jedes Jahr Angst.
Ja.
Aber zum Thema Weihnachtsbaum, Lena, und Einkauf und Hornbach, da hätte ich noch eine andere Geschichte, die die Kinder bis heute erzählen.
Da wird schon auch nicht mehr so mit durchkommen. Da wäre bestimmt irgendeine besorgte Mutter gleich zur Stelle.
Also was ich mal gemacht habe, ich war mal mit meinen Kindern um die Weihnachtszeit im Hornbach unterwegs und wir haben halt Tannenbäume angeguckt und anderen Kram. Und dort gibt es ja immer so einen Trichter, wo man den Tannenbaum dann mit dem Stamm voraus durchziehen kann, damit man dann ein Netz um den Baum rum hat, um ihn dann ins Auto zu laden. Mhm. Und ich habe halt mal gedacht, was passiert da, wenn ich eins meiner Kinder da durchziehe? Und hab den Elias da durchgesteckt. Einfach
er erinnert sich da heute noch dran und lacht sich kaputt.
Füße
ne?
voraus, die ja. Kelle in diesen Trichter da reingesteckt. Auf der anderen Seite kam er dann wie so ein Baum, also ein eingepackter Baum raus, haben wir dann abgeschnitten, haben ihn auf die Schulter genommen.
Und ins Auto verladen.
Ja, und er hat
er musste nicht mal aufs Dach.
Ja. Er hat wirklich gefeiert.
Ja.
Lena, so viel zum Thema Weihnachten. Heute war ja Krippenspielfeier oder Probe für die Weihnachtsfeier morgen. So. Mhm. Und dieses Weihnachtsspiel finde ich eins der gelungensten oder modernsten Interpretationen, die ich bisher erlebt habe an Weihnachten. Ich weiß, wir haben vor vielen, vielen Jahren, da war ich vielleicht so 15, 16, auch mal so ein aktuell angehauchtes Weihnachtsspiel. Stück aufgeführt, bei uns damals in der Gemeinde. Aber dieser Bezug zu der heutigen Zeit mit dem Thema Frieden, mit dem Bezug Herodes, Jesus wird geboren, aktuelle Herausforderungen, die diese Welt hat, fand ich sehr gelungen. Wo hast du das her?
Oh, lange gesucht. Es gibt tatsächlich ein Krippenspielverzeichnis. Die Seite ist irgendwie www.krippenspiel.eu oder sowas. Und da kann man, jeder, der ein Krippenspiel irgendwie schreibt, erfindet, halt eins einstudiert und selber macht, kann das da hochladen. Es sind auch wirklich solche handgeschrieben, also solche Word-Dokumente, weil ohne Format und gar nichts, kannst du da hochladen und dann gibt es eine Suchfunktion, kannst alle möglichen Sachen rausfiltern und für wie viele Menschen und ob es für Kinder, für Erwachsene, was immer sein. Und dann kannst du dich da halt durch eine Datenbank an Krippenspielen wühlen von den letzten 20 Jahren oder so.
Ah, ist cool. Hab ich nicht gewusst.
Und da habe ich viele, viele Krippenspiele mit durchgelesen. Und da ja dieses Jahr das Krippenspiel nicht von den Kindern gemacht wird, sondern von Erwachsenen, ist natürlich der Anspruch ein anderer oder eben auch die Textwahl ist natürlich eine komplett andere, wie was jetzt ein Kind auch Kapazität hat, auswendig zu lernen. Wobei mich die letzten Krippenspieljahre immer überrascht haben, wie gut manche Kinder und wie viel Text die auswendig lernen können. Aber es ist einfach ein bisschen...
Ich habe sogar das Empfinden, dass ich als Kind besser auswendig lernen konnte als heute.
Könnte was dran sein, ja. Man übt es aber halt auch mehr, ja. Also man muss ja immer mal wieder ein Gedicht oder so auswendig lernen. Das macht man als Erwachsener in der Regel nicht mehr. Genau, aber das haben sie, ja... Die machen es auch gut. Also die es jetzt aufführen, das sind praktisch unsere jungen Erwachsenen, die wir gerade hier im Team haben.
Ich fand es überhaupt interessant. Wir haben ja hier bei uns so einen Hauskreis mit all den FSJlern und den freiwilligen Helfern. Also Lena und ich kümmern uns da sehr intensiv um die Jungen hier bei Diospiziana. Wir treffen die jede Woche hier bei uns und wir machen einen gemeinsamen Abend mittwochs zusammen. Und als du gefragt hast, ob sie ein Krippenspiel aufführen wollen, waren ja alle dafür.
Ja, ja.
Also fand ich sehr, sehr beeindruckend.
Ja.
Ich hätte keinen Bock gehabt. Also ich weiß, ich bin öfters gezwungen worden, bei solchen Spielen mitzumachen und irgendwelche Rollen einzunehmen und Sachen auszunehmen. Das war mir immer zu blöd. Also ich habe irgendwie immer keinen Bock dazu gehabt. Aber es gibt ja Leute, die stehen auch auf so die stehen auf Theater, spielen ja. Oder...
Und wir haben dieses Jahr auch einige dabei, die schon so bei Adonia-Veranstaltungen mitgewirkt haben.
Was ist das?
Also das ist, wer sich so im Christensektor bewegt, der kennt das sicherlich. Adonia ist praktisch immer ein Musical-Projekt. Da kommt eine Gruppe von Musikern und von Professionellen an deinen Ort und macht so eine Art Musikcamp. Und in diesem Musikcamp, es geht eine Woche oder zwei, wird dann ein Musical einstudiert zu einer biblischen Geschichte und dann aufgeführt. An meistens mehrere Aufführungen, auch an verschiedenen Standorten, aber halt so in dem Kreis, wo man so lebt. Der Eintritt ist dann, glaube ich, immer kostenlos und dann ist es halt so, ich glaube, für einen guten Zweck oder irgendwie so, ne? Und das ist im Prinzip ist eine Kinderfreizeit oder eine Jugendfreizeit. Das ist immer dieser Teil, ein Teil des Tages ist praktisch Einlernen von dem Musical, Einstudieren der Nummern und so weiter. Gibt dann gleich auch Vorsingen für die Hauptrollen und so. Und ein Teil ist eben Gemeinschaft und was man halt sonst auf so Jungschaft-Freizeiten macht. Und da sind dieses Jahr einige dabei, die schon mal auf sowas waren, die halt einfach auch Bock haben, sowas zu machen. Man merkt auch eine gewisse Schauspielerfahrung oder so ein bisschen Ideen auch, wie muss ich sprechen, wie muss ich mich dem Publikum zuwenden und so.
Ja, und das stimmt. Ist mir auch aufgefallen.
Ja, das macht dann natürlich Laune.
Ja, genau. Ausdruck und so.
Ja, das haben die dann halt einfach auch da gelernt, ja.
Ja, ja.
Ja, also es machen sie wirklich, wirklich gut. Ich bin echt... ja, hoffe, dass es morgen auch genauso gut läuft, genauso rund. Aber ja, das wird gut, ich freue mich drauf. Und danach kommen die eben alle zu uns morgen. Und dann gibt es Truthahn, der hier schon im Eimer ruht, in einer Lake. Ich freue mich schon drauf. Ja, nachher werden noch Klöße gemacht.
Ja, ich freue mich.
Die wichtigen
auch drauf.
Dinge,
genau.
Die man halt morgen braucht.
Lena. Bevor wir zum Ende kommen unseres Podcasts, ich habe noch ein paar aktuelle Themen, ein paar Themen von dieser Woche, was wir erlebt haben, ein paar lustige Sachen. Vielleicht finden wir da noch mal 2-3 Minuten dazu, weil ich fand es wirklich witzig. Und ich habe auch ein bisschen was mitgebracht, Rückmeldung vom letzten Podcast, der wohl ein bisschen doch Wellen geschlagen hat. Also ich glaube, ich habe noch nie auf dem Podcast so viele Rückmeldungen bekommen wie auf den letzten oder selten bekommen wir so viele Rückmeldungen. Aber bevor ich damit anfange, nochmal eine ganz kurze Erinnerung an alle, die interessiert sind an unserem neuen Buch Weiter als gedacht. Geschichten hier aus Peru, unser Leben, mein Arbeitsleben, unser Leben als Familie, viele Geschichten. Ich habe mehrere Menschen gehört, die mir geschrieben haben, gesagt haben, vielen Dank für das Buch. ich konnte es nicht mehr weglegen. Manche haben es in einem Rutsch durchgelesen, andere lesen es mit der Familie. Wer von euch dieses Buch gerne haben will, auch wenn jetzt Weihnachten dann schon vorbei sein wird, bis es bei euch ankommt, trotzdem schenken wir euch dieses Buch mit. Dem Link, den ich euch jetzt nenne, also www.missionsarzt.de und dem Gutscheincode im Shop, dem Gutscheincode weiter, bekommt ihr dieses Buch von uns kostenlos zugeschickt. Also ihr bekommt das Buch geschenkt und das Porto. Schaut vorbei, lest dieses Buch. Das ist meine einzige Bedingung. Ich verschenke es an Leute, die dieses Buch auch lesen. Also besorgt euch dieses Buch unter www.missionsarzt.de. Wir schicken es bis Ende des Jahres, Bestellung bis Ende des Jahres verschicken wir kostenlos. Und also wenn du dir noch nicht dein Exemplar gesichert hast, dann mach das unbedingt. Linda, mir hat ein Arzt geschrieben auf die Geschichte der unglaublichen Reanimation, die ich ja im letzten Podcast erzählt habe. Er hatte mir von einem Fall berichtet, den er erlebt hat mit einer Frau, die eine Hirnmassenblutung hatte, Mitte 70, mit Ventrikelblutung, also ein Teil vom Gehirn, wenn man das so sagen darf, ist eine Höhle. Also wer sich anatomisch ein bisschen auskennt, es gibt im Innenbereich des Gehirns einen Teil, das sind verschiedene Ventrikel, nennt man das, und kann man sich vorstellen wie so eine Höhle, die miteinander kommuniziert. Und die ist mit Liquor gefüllt, also Hirnwasser. Was tragisch ist, wenn es in diese Ventrikel reinblutet, weil dann diese Ventrikel Abflüsse verstopfen und man einen, könnte man so sagen, Wasserkopf bekommt, weil das Hirnwasser eben nicht mehr abfließen kann. Und er hatte genau so eine Frau in die Uniklinik eingeliefert bekommen, die massiv ins Hirn geblutet hatte, dann eben auch in die Ventrikel geblutet hat und aufgenommen wurde, einfach nur für eine Palliativtherapie. Schmerzen lindern, dass sie keine Kopfschmerzen hat und gehen kann, also sterben kann in Frieden. Und sie hat nichts außer Elektrolytlösung bekommen und ist 2 Tage später an der Bettkante gesessen.
Krass.
Crazy. Mhm. Also Wunder gibt es immer wieder. Und ich finde das toll. Also wenn ihr auch solche Geschichten kennt, schreibt uns gerne. Es gab auch Kritik. Es gab eine Kritik von einem Zuhörer, der sagt, Vergewaltiger und Kinderschänder sind Monster und es sind keine Menschen. Ich kann diese Meinung stehen lassen. Er hat da Bezug dazu genommen, dass ich letzte Woche im Podcast hinter Gittern war mit Gefangenen, vor allen Dingen eben Mördern, Vergewaltigern und auch korrupten Menschen. Ich glaube, es ist ganz offensichtlich, dass es nicht meine Meinung ist. Könnt ihr mir auch gerne nochmal dazu schreiben, was eure Gedanken dazu sind. Ich höre einen Podcast, der sich viel mit Psychologie beschäftigt und das Erstaunliche, wenn man die psychologischen Studien und vor allen Dingen auch Studien aus Kriegsgebieten erhebt, erschreckenderweise kommt die Wissenschaft zu der Quintessenz und zu der Erkenntnis, es steckt in allen von uns. Das ist nur schwer zu ertragen. Das ist nur schwer zu ertragen. Aber das potenziell Böse und Vernichtende und Missbrauchende steckt in allen von uns. Und am Ende des Tages kann es sein, dass Menschen, die in Anführungszeichen völlig normal sind, völlig abnormale Handlungen vollziehen, in Angstsituationen durch Gruppendruck, durch Krankheiten. Wir wissen aus der Wissenschaft, dass vor allen Dingen der Frontalkortex da eine entscheidende Rolle für die Impulskontrolle macht. Wenn das gestört ist, zum Beispiel durch einen Infarkt oder durch eine Schussverletzung, kann das zu katastrophalen Wesensveränderungen führen. Also alles in allem finde ich das immer wieder erschreckend, dass die Wissenschaft zu dem Schluss kommt, wenn die Situation entsprechend ist, kann es in oder steckt es in jedem von uns und kann zum Vorschein kommen. Vielleicht habt ihr da andere Ergebnisse dazu. Ich möchte nur sagen, ich glaube, jeder Mensch ist am Ende ein Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen. Und wenn er geschaffen ist im Ebenbild Gottes, heißt es nicht, dass er sich auch so verhält. Und tragischerweise machen das viele Menschen nicht. Was ist genau diese Botschaft von Weihnachten, dass Jesus kam, Gott kam auf diese Welt, um uns Menschen gleich zu werden. Er kam, um dieses Ideal zu leben, das er für uns eigentlich geschaffen hat. Das ist meine Glaubensüberzeugung und das ist das, wofür ich glaube, das Christentum steht. Und am Ende des Lebens von Jesus Christus steht sein Tod, mit dem er den Preis bezahlt für genau dieses verpfuschte Leben. Dieser Bereich in unserem Leben, der eben nicht so läuft, wie Gott es sich gedacht hat. Also, das sind so Rückmeldungen vom letzten Podcast. Ihr dürft gerne eure Meinung schicken. Ich freue mich immer, wir freuen uns immer, wenn wir von euch hören.
Ja.
Eure Meinungen hören. Und macht mir doch einen Gefallen. Das wäre so ein kleines Weihnachtsgeschenk für mich, für uns. Empfehlt unseren Podcast weiter. Empfehlt anderen Menschen, erzählt ihnen davon, schickt mal den Link, macht mal eine Statusmeldung bei WhatsApp, verlinkt ihn auf Instagram oder auf Facebook, dass noch mehr Menschen unseren Podcast hören. Das würde mich freuen, weil ich weiß, es gibt ganz viele Zuhörer, die uns vor einem Jahr oder anderthalb Jahren noch gar nicht kannten, aber die jede Woche unseren Podcast hören, weil sie es so spannend finden, interessant finden, in unser Leben einen Einblick zu bekommen. Und ihr wisst, es ist nicht geskriptet. Da ist auch kein Filter drüber, das ist eben nicht wie auf Social Media irgendwie geschönt, sondern es ist unser Leben und so, wie wir das erleben, so erzählen wir das weiter. Und da habe ich noch eine ganz tolle Geschichte, Lena, vielleicht erinnerst du dich noch dran, die Tage kam ich nach Hause, meine kleine Tochter ist am iPad. das ist eh sowas, also ich mag es überhaupt gar nicht. Es gibt Momente, da muss man den Kindern auch mal was in die Hand drücken, damit sie kurz ruhig sind. Zum Beispiel irgendwie, wenn man mit dem Arzt im Wartezimmer sitzt und so weiter. Aber wenn man daheim sitzt und das Kinderzimmer ist voll mit Spielsachen und der Garten, draußen eine Schaukel und man kann bauen und man kann Steine türmen und was weiß ich, dann real life, boah, boah, dann geh raus und lebe und häng nicht hier vor der Mattscheibe. Es gibt für mich trotzdem eine Ausnahme, nämlich Bildung. Bildung machen wir viel digital. Unsere Kinder dürfen Anton machen, Simple Club und andere Plattformen nutzen, YouTube zum Beispiel, um irgendwelche Videos zu gucken, damit sie Lernmaterial, Lernstoff lernen oder Apps zum Sprache lernen. Und so kam es eben, dass ich da meine kleine Tochter auf der Bank sitzen sehe mit dem iPad und ich frage sie, was sie macht. Und sie sagt zu mir, Minecraft. Okay, da bin ich dann schon komplett raus. Also, ja, wer mich kennt, ich halte überhaupt gar nichts von Computerspielen. Gar nichts. Ich kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen, wie erwachsene Männer oder Frauen irgendwelche Computerspiele zocken. Also das ist so für mich so absolut nicht nachvollziehbar. Es gibt solche Menschen und es gibt sehr viele, vielleicht sogar auch viele, die unseren Podcast hören. Es tut mir echt leid, ich habe kein Verständnis dafür. Setz dich vor deinen Computer und schreib ein Buch oder sonst was, aber hör auf, irgendwie Counter-Strike zu zocken oder irgendeinen anderen Blödsinn und deine Zeit zu verballern, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, Entschuldigung, ich kann damit nichts anfangen. Und das liegt, glaube ich, jetzt tatsächlich nicht an der Generation, weil es sind viele Männer in meiner Generation, die das einfach machen, um zum Zeitvertreib, zum Runterkommen, was auch immer. Naja, auf jeden Fall, sie baut Minecraft. Und dann sage ich zu ihr, also wer von euch Minecraft kennt, da baut man sich eine Welt aus Klötzen zusammen. Also Minecraft ist ein uraltes Spiel von Microsoft, meines Wissens. Auch alte Grafik. Ich kann auch immer nicht verstehen, wie man Minecraft spielt. Weil es ist wirklich so, wie Computerspiele waren, als ich ein kleines Kind war. Also irgendwie ganz schlechte Grafik. Ist so alles kantig, viereckig. Aber man kann mit diesen Klötzen irgendwie so eine Welt zusammenbauen. Und dann gibt es Wasser. Und dann kannst du Wasserstraßen bauen und kannst du eher in die tiefe Löcher bohren und so. Alles digital natürlich. Und dann sage ich zu ihr, hör mal du, Minecraft ist nicht hier drin, sondern draußen. Abmach, dass du rauskommst. Und dann guckt sie mich an und sagt, aber Papa, wir haben doch gar keine Steckdose im Garten. Oh Mann. Papa, wir haben doch gar keinen Stecker im Garten. Kind, so weit sind wir schon. Aber ich fand es irgendwie witzig, ja, weil ich wollte ja sagen, nimm wahre Steine in die Hand, wahre Klötze und bau dir draußen deine reale Welt. Und sie hatte irgendwie sie so interpretiert wie, nimm das iPad und setz dich mit dem iPad in den Garten, um im Garten Minecraft zu spielen.
Ja.
Ja. Ja. Naja. Lena, die Zeit ist fast um.
Okay.
Hast du noch was?
Irgendwas Spannendes von dieser Woche? Nö.
Also wir haben ja jetzt kein Kind mehr im Kindergarten.
Ja, eben, wollte gerade sagen. Es war ein schöner Jahresabschluss von der Schule wieder. Und jetzt haben wir ab nächsten Schuljahr 5 Schulkinder. Mal schauen. Es ist ganz spannend gewesen, weil in dem Moment war das für unseren Jüngsten so, ja, jetzt ist halt letzter Kindergartentag. Aber man hat so gemerkt, nachmittags ist so langsam durchgesickert, die Erkenntnis, dass er jetzt nicht mehr jeden Tag bei seiner Kelly sein kann. Und die zwei hatten schon eine Spezialbindung.
Also seine Kindergärtnerin.
Seine Kindergärtnerin. Die hat auch beim Abschluss, ich habe noch ein Foto von ihm mit ihr gemacht und hat gesagt, ich erinnere mich noch so, wie der war, als er kam. Ja. Ja, so waren schon 3 spannende Jahre, aber ja, er hat sich gut gemacht.
Du, ich finde, die haben sich alle gut gemacht. Und also, weißt du, dann, was mich immer wieder so erschreckt ist, wenn ich dann meine Kinder fragen muss, was das auf Spanisch heißt.
Mhm.
Ja, also weil sie so viel besser Spanisch sprechen. Und gerade unser Jüngster, ja, der, wenn der dann daheim anfängt zu reden, völlig so frustriert eine Geschichte aus dem Kindergarten erzählt, irgendwie, heute war meine Gruppe irgendwie nett diszipliniert. Die haben gar keine Piernas Cruzadas gemacht im Circulo. Und jedes zweite Wort ist irgendwie Spanisch und ein Deutsch-Spanisch-Mix. Und klar, du verstehst, was es heißt. Also sie sollten sich hinsetzen im Schneidersitz. Und die Hälfte hat es halt nicht gemacht, weil
für den kleinen Deutschen ist es nicht ertragbar, nicht,
genau,
dass man nicht jeder sich an die Regeln hält. Das hat seine Lehrerin auch gesagt. Er war das erste Kind, das sie so hatte von den Gringos, das so arg auf die Regeln geachtet hat, ja. Also dem Stress ist ungemein, wenn dann nicht alle auch das machen, was gemacht werden muss. Das geht gar nicht. Ja. Vorhin auch im Auto, ne, haben sie sich so eine Packung so super scharfe Chips gekauft, die 3 großen.
Ja.
Oh, das ist gerade hier so in Takis heißen die. Das ist wirklich, das ist schon, also ich glaube, das ist Chili oder so da außenrum. Also die sind rot, wahrscheinlich ein Haufen Farbstoff dabei, aber die sind wirklich, wir haben es gekauft bei der Machi und die Machi sagte, du isst das wirklich zu unserem Lukas? Und er so, ja. Sag, na ja, gut, deine Eltern sind ja Ärzte oder sowas oder du hast ja Arzteltern, dann geht's ja oder so. Also das ist, ich habe es noch nicht probiert, aber es muss wohl wirklich rattenscharf sein. Und da haben sie sich da im Auto auch eben auf Spanisch, hey, préstame uno pe, weißt du, und so haben sie sich da unterhalten. Und der Elias, der ist ja da auch echt, macht das auch gerade so, als wäre es ganz, ja, ganz normal, ja, ne?
Wie crazy, dass die vor allen Dingen, also was mich so begeistert bei diesen Kindern ist, ich musste ja hinsitzen, Vokabeln auswendig lernen.
Mhm.
Ja? Die einzelnen Vokabeln, dann die einzelnen Personenformen der Vokabel. Und die babbeln halt einfach drauf los in einem Spanisch. Und das ist schon irgendwie total beeindruckend. Also ich feiere das. Feiere das wirklich. Und ich finde das toll, dass die Kinder das so hinkriegen. Also, ja. Und bin auch wirklich ein Stück weit auch stolz als Vater, dass sie da auch mit so wenig Hemmung und mit so einer Freude da rangegangen sind und sich da auch so voll in das Abenteuer gestürzt haben und das angenommen haben. Also wirklich, wirklich alle Achtung.
Ja.
Lena, ich muss jetzt hier eigentlich Schluss machen. Weil ich habe mich in einer halben Stunde verabredet im Ort.
Weil da bist du sowieso.
Also hier in Peru ist es so, dass man an Weihnachten und nicht an Silvester böllert. Und in meiner Kindheit war Böllern so ein bisschen verpönt, soll ich dir sagen, es war so ein bisschen mit einem schlechten Wissen belastet. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die nichts zu essen haben und du verpulverst dein Geld hier so.
Ja, recht haben sie.
Ich habe mich so ein bisschen freigemacht von dem Gedanken, weil ich mag dieses Geböller einfach. Ich mag, wenn die Raketen fliegen. Ich mag das, wenn man so ein Ding Bilder in den Himmel zeichnet. Das, naja, auf jeden Fall habe ich das dritte Jahr jetzt in Folge einen besonderen Pyrotechniker gefunden hier bei uns im Ort, der irgendwoher solche...
Man will nicht wissen, woher. Nein, ich, Quatsch.
Also wahrscheinlich kommen sie aus China.
Natürlich.
Ja, aber sie kommen wahrscheinlich aus China, aber sind schon illegal. Der besorgt da immer so Das sind, das
was
sind
wo keine, richtig knallt.
Ja, aber das sind keine Böller, sondern das sind so Dynamitkugeln.
Ja, das ist wirklich. Das sind so Kugeln, man könnte damit zur Not auch was sprengen, glaube ich.
Die sind ungefähr so groß wie
eine Billardkugel, oder?
Ja, wie eine Billardkugel. Und sind halt vollgestopft mit Schwarzpulver. Und haben so eine lange Zündschnur und die steckst du in so ein langes Rohr, also schon so richtig ein längeres
so
Rohr.
So Bazooka-mäßig.
Und das stellst du dann auf den Boden.
Ja.
Und dann musst du auch ziemlich weit weg, weil das macht einen Rums, wenn die losgehen. Und also, aber so große Raketen, das kannst du, also die kenne ich nicht aus Deutschland. Und das macht dann, das lässt dann einen Schlag. Und dann hast du über dem ganzen Tal so einen riesen Schweif.
Ja.
Ja. Und die will ich mir jetzt wieder besorgen. Er hat mir gesagt, er hat daheim noch welche. Heute Morgen bin ich bei ihm schon vorbei. Dann sagt er, ja, er hat die daheim gelagert. Er hätte da einige. Da denke ich mir dann auch immer
daheim
wieder.
Daheim gelagert.
Ja, ohne Witz. Dann lasse ich mir auch wieder, meine Güte, ein Glück wohnen wir nicht mitten im Ort. Ich will es als gar nicht wissen, welches Gas- oder Munitionslager da neben mir
ja.
in der Nachbarschaft liegt. Naja, zu dem werde ich jetzt hingehen und werde für die Weihnachtsböllerei morgen ein bisschen
Böller besorgen. Sehr genau. Gut. Ich werde jetzt, glaube ich, Spätzle machen.
Für morgen.
Für morgen, dass ich die morgen dann noch ins heiße Wasser schmeißen muss.
Meine Lieben, der Podcast ist hier gleich zu Ende. Wir wünschen euch friedliche Weihnachten.
Auf jeden Fall.
Ein Weihnachtsfest, das hoffentlich unvergesslich im positiven Sinne ist. Schreibt uns gerne, was eure Weihnachtserfahrungen sind. Viele von euch sind ja schon ein bisschen älter als wir, haben vielleicht auch ganz andere Weihnachtserfahrungen gemacht. Vielleicht auch Kriegsweihnachtserfahrungen, vielleicht auch Hungerweihnachtserfahrungen, aber vielleicht auch wunderschöne Weihnachtserfahrungen in aller Herren Länder. Also wenn ihr eine Geschichte teilen wollt mit uns, was euer schönstes Weihnachten war, eure schöne Weihnachtserinnerung, gerne schreiben. Und die eine oder andere Geschichte werden wir im nächsten Podcast mit erzählen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal, wenn es dann heißt:
Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.
Frohe Weihnachten.